Recording läuft, Marcel. Man könnte sagen, herzlich willkommen zurück. Ehrlicherweise nehmen wir jetzt zwei, drei Impulse gleichzeitig auf, weil wir so schön im Flow sind. Und,
hoffentlich nicht gleichzeitig.
Nein, das würde irritieren. Rein auditiv, kognitiv möchte ich erst gar nicht reden. Wir haben gemerkt in der Nuller-Episode, es ist in kurzer Zeit sehr viel drin. In dem Thema einerseits, aber auch wenn du das behandelst. Und damit wollen wir auch sehr gerne weitermachen, denn es macht mir persönlich unglaublich Spaß. Die größte Aufregung für mich ist ehrlicherweise die, dich so ein bisschen im Spielfeld zu halten,
ja,
weil dieses Thema eben so wahnsinnig facettenreich ist. Mhm. Dazu muss man auch sagen, wir haben uns einen Tag, wirklich einen ganzen Tag zusammengesetzt, ehe wir überhaupt uns entschieden haben, was wir hier gemeinsam machen wollen. Und du hast gesagt, Florian, mach mal, glieder das mal so auf, sammel mal so die Themen, die Talking Points, wie man so schön sagt, die man heute behandeln, die wir gemeinsam behandeln wollen, und mach dann mal. Das fand ich sehr mutig, sehr spannend und sehr herausfordernd. Und deswegen ist dieser Impuls coolerweise aus meiner Sicht dem Oberbegriff der Irritation gewidmet. So. Ja. Und ich merke in unserem bisherigen Recording-Setup und was wir so bisher produziert haben, Irritation ist wirklich Programm, ist auch sehr notwendig. Und ich habe aber auch so den Eindruck, du nutzt es als Werkzeug. So. Mhm. Schnüffelhund würde ich mal so jetzt mit reingeben. Das ist ein Begriff, der in der letzten Episode gefallen ist. Und du sagst mir dann aber auch gleich, ob das mit der bewussten Irritation Quatsch ist oder ob ich da so ein bisschen richtig geschätzt habe. Denn in unserem Vorgespräch hattest du eine Geschichte erzählt, die du in Workshops immer mal wieder erlebst. Also das heißt, du arbeitest mit deinen Mandanten und manchmal ist das richtige Werkzeug nun mal ein Workshop. Also wir sind hier weder zum Befürworten noch zum Verteufeln. Ich glaube, jedes Werkzeug ist gut, wenn es so eine richtige Baustelle findet. Und ich stelle mir das gerade sehr konkret vor. Ich sitze in so einem Workshop mit dir. Ich bin Angestellter oder auch Entscheider eines Unternehmens, das dich als Begleiter oder Berater so herbeigezogen hat. Und du stellst eine Frage, das habe ich mir nämlich genau gemerkt, woraus meine Firma besteht. Mhm. Und dann haben wir das nicht weiter erörtert. Und ich dachte, ich wüsste jetzt nicht, wie so ein Workshop-Setting dafür Irritationen sorgen könnte. Ich habe auch bewusst nicht nachgefragt, weil ich mir dachte, das hebe ich mir auf. Aber jetzt will ich es wissen. So, ich sitze in dem Workshop und du delegierst den. Du stellst Fragen, du gibst Anweisungen und so weiter. Und dann stellst du eben unter anderem die Frage. Und ich werde natürlich sagen, naja, aus Menschen besteht diese Organisation. Gut, auch Ressourcen und so. Aber was ist denn daran falsch, bitte?
Falsch ist daran gar nichts. Weil falsch und richtig eben in einer komplexen Welt und auch wieder philosophisch gesehen schwierig zu definieren ist, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, dass es eine legitime Perspektive gibt, zu sagen, es geht in Organisationen um Menschen. Mhm. Aber die meisten Menschen denken verständlicherweise nur in Mensch.
Ja.
Also wir sind dran gewöhnt. Und wenn man sich alle Netflix-Serien anguckt, worum geht's? Heldengeschichte, die Heldenreise ist eine der bekanntesten Persönlichkeitsentwicklungsstrukturen und Muster. Ja, und ich glaube, dass das auch gilt und funktioniert. Nur wie wir in der Nuller-Folge gesagt haben, warum gibt es Krieg, wenn keiner Krieg haben will? Mhm. Also wenn alle doch wollen, warum klappt es dann zusammen oft nicht? In Familien, in Organisationen, in allen Formen von sozialen Systemen. Mhm. Und die provokante Frage, die ich stelle, ist, weil ich eine Gegenthese aufstelle, nicht als richtig oder besser, sondern als eine andere Denkbrille, die man sich aufsetzen kann, ist die Frage, woraus bestehen Organisationen? Und wenn man das vereinfacht aus der systemtheoretischen Perspektive beantwortet, dann besteht eine Organisation nicht aus Menschen.
Jetzt musst du auflösen.
Genau, ich muss auflösen, ohne dass ich zu lang werde, ja, weil das ist eigentlich ein Block, den ich relativ lange behandle. Und das ist ein bisschen Denkinput. Und ich will noch einmal kurz zurückgreifen, warum ich das tue. Mhm. Wieder bewusst und informiert entscheiden. Mhm. Also ich denke, nehme die Analogie der Brille. Wir gucken durch unsere gewohnte Brille mit der Sehstärke und ich sehe dich jetzt scharf. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, ich setze dir eine andere Brille auf oder mir und vielleicht, These, siehst du danach durch mich durch und siehst meine Organe, kannst also die Welt anders sehen und kannst sie dir damit besser erklären. Mhm. Deswegen ist deine jetzige Brille nicht blöd, aber die andere hilft dir, noch besser zu erklären und vielleicht Phänomene zu verstehen, die du dir bisher nicht so gut erklären konntest. Und die These der Systemtheorie sagt, ganz verkürzt, Kontext prägt Verhalten stärker als Persönlichkeit. Und wenn man das Ego rausnimmt und die Persönlichkeit, dann kann man aus dieser Perspektive denken, soziale Systeme bestehen aus den Interaktionen zwischen den Menschen.
Ja.
Also es gibt das soziale System und die Umwelt. Die Menschen sind die Umwelt. Sie sind nötig, damit das soziale System quasi wie ein Feuer angeht. Und sobald man aber das Streichholz durch die Menschen da reingetan hat, ist das soziale System quasi wie ein eigenes Lebewesen. Und dieses Lebewesen, der Sauerstoff für dieses Lebewesen, damit es funktioniert, ist Kommunikation. Also ich kann dir ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt dich blindfolden würde und würde dich in den Louvre teleportieren. Und neben dir würde ich eine Frau teleportieren, auch blindfolded, die du noch nie gesehen hast. Und dann würde ich sagen, ihr beide, ihr habt die Aufgabe, gemeinsam durch diese 17 Türen zu gehen. Die sind alle zu. Und dann würdet ihr losgehen und ihr würdet ja nicht eine Mindmap machen, ein klärendes, sachliches Gespräch, wer macht jetzt die Tür auf?
Ja, nein.
Ihr würdet losgehen und irgendwie, verbal, nonverbal, durch was auch immer, entsteht zwischen euch etwas, das entscheidet, wer die erste Tür aufmacht.
Ja, situativ.
Genau, vor 30 Jahren hätte man vielleicht gesagt, ziemlich automatisch durch die gesellschaftliche Prägung macht es der Mann.
Richtig.
Heute wäre es vielleicht schon anders. Heute würdest du denken, so, nee, das kann ich ja nicht tun.
Will ja nicht oldschool sein.
Ja, ich will ja nicht oldschool sein. Dann würdest du denken an Erwartungen und die hätte wieder Erwartungen an dich Erwartungen. Dann würde man sich vielleicht angucken, du würdest ein Zucken von ihr interpretieren als etwas, was sie vielleicht gar nicht gemeint hat. Und so entsteht, ohne dass ihr das bewusst entscheidet, öffnet irgendjemand von euch die Tür. Jetzt denke ich mal oldschool, du bist es. Und bei der zweiten Tür hat sich dieses Muster verstärkt sich. Also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du die zweite Tür auch aufmachst. Es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du die dritte aufmachst. Und ab der vierten, fünften wird dieses Muster immer stabiler. Und es würde für dich immer schwerer sein und für sie anzusprechen, zu sagen, so Moment, bei Tür 13, warum mache ich die eigentlich immer auf? Das ist doch doof, mach du sie doch auf.
Doch, doch, das würde ich genauso machen. Mache ich zu Hause auch. 12-mal ich, 13-mal, nee, Quatsch, hast vollkommen recht natürlich.
So. Ja. Und dieses Muster rastet dann ein. Und das ist dann das soziale System zwischen euch, was nur in diesem kleinen Feld sich stabilisiert und es gibt dann eine stabile Erwartungshaltung aneinander und gegenseitig, dass du die Tür aufmachst. Und wenn du nach der 13. Tür sagen würdest, mach du doch mal auf, würde das vermutlich die Frau irritieren. Ohne jegliche Wertung.
Ja.
Und wenn man das annehmen kann, dass das Verhalten von uns auch viel durch Erwartungen aneinander geprägt ist, weil wir sind soziale Wesen, wir sind nie alleine, dann kann man diesen Erwartungsmustern, die sich durch Kommunikation untereinander entstehen, Aufmerksamkeit schenken. Und die Übung, die ganz praktisch für Unternehmer, jetzt mal ganz praktisch zu werden, ist, ich lade manchmal Unternehmer ein, mit ihrem Führungskreis eine Stunde lang über ihre Zusammenarbeit zu sprechen, ohne Menschen nennen zu dürfen. Und das können die am Anfang nicht, weil die sagen, wie soll das gehen? Ja, es ist doch der Florian und es ist doch der Jürgen und die Maria. Und dann sage ich so, nee, probiert mal ohne. Und nach einer halben, dreiviertel Stunde merkt man, dass man doch sehr wohl, sehr, sehr intensiv, sehr wirksam über Zusammenarbeit reden kann, ohne über Menschen zu reden.
Das heißt, also ich versuche jetzt nochmal quasi zu spiegeln, die Theorie der Systeme, anders gesagt, Systemtheorie, den Begriff kennen wir ja dann eben, erlaubt mir Perspektiven und Erkenntnisse über Funktionsweisen, beispielsweise eine Organisation, die ich üblicherweise, weil ich Mensch bin, über Menschen erklären und verstehen wollen würde. Und das ist dann eigentlich eine erweiterte Facettierung, sozusagen meiner Erkenntnismatrix, um mal bewusst so ein bisschen auf Meta zu bleiben, die mir dann natürlich auch neue Möglichkeiten gibt, weiß ich nicht, zu begründen, zu antizipieren und so weiter und so fort. So würde ich es verstehen und du haust mir jetzt gleich eine rein.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, einmal nur kurz zur Einordnung. Systemtheorie kommt von Niklas Luhmann, ein Soziologe. Und das ist eben kein hippes Framework von Berlin-Prenzlberg 2025, na, wie man jetzt modern als Rezept Organisationen macht.
Aber da kommen doch nur gute Sachen her, habe ich gehört.
Es ist eine Erkenntnistheorie, die erklärt, wie die Welt funktioniert. Deswegen ist es ein dickes Brett, ja, und es wurde von ein paar klugen Leuten, Dr. Gerd Wohland vorauseilend, angewandt und übersetzt für Organisationsentwicklung. So, also wenn man Luhmann selbst lesen will, ist das echt toughes Zeug, ja. wenn man Voland liest, wird es auf einmal anwendbarer, obwohl das Fundament das gleiche ist. Mhm. Mhm. Und der Gedanke ist, dass der Kern aller Veränderung ist Erkennen. Mhm. Und Erkennen bedeutet, sich erklären zu können, warum Menschen oder Phänomene sind, wie sie sind. Das probieren wir mit der Physik. Ne? Die Physik dient nur dazu, uns zu erklären, wie sich die Sterne bewegen, warum der Stift runterfällt und warum eine Uhr funktioniert. Mhm. Und man könnte sagen, die Systemtheorie ist wie die Physik, was die Physik für zum Beispiel das Hausbauen ist oder das Bauen von Autos oder Uhren, ist die Systemtheorie das Denkwerkzeug für das Bauen von Organisation. Mhm. Okay. Das ist die beste Analogie, die ich anbieten kann. Also es ist, also wenn wir ein Haus bauen würden, wir beide, ohne dass wir Mathematik könnten oder Statik, würden wir vermutlich nur eine Holzhütte hinkriegen, wenn wir Glück haben.
Ja.
Aber ein erdbebensicheres Hochhaus zu bauen, ist ohne Physik und Statik vollständig unmöglich. Mhm. Und jetzt könnte man das übertreiben, die Analogie hinkt natürlich, könnten wir sagen, eine komplexe, resiliente, antifragile Organisation zu bauen, ja, jetzt dicke Buzzwords hineinzutun.
Kommen wir drauf.
Die zu bauen und nicht statisch in der Pyramide zu denken, das, da ist die Systemtheorie ein Denkwerkzeug, um das bauen zu können. Mhm.
Ich mache hier einen Punkt. Also im Sinne von, das soll jetzt mal reichen. Für jemanden, der sich gerade abgehängt fühlt, hört den Teil einfach nochmal. Und für diejenigen, die sagen, nee, bleibt am Ball. Nee, machen wir nicht. Nicht, weil das nicht wichtig ist, sondern weil es dazu sehr viele, sehr gute Referenzen gibt, würde ich sagen. Ja. Und du hast ja auch bereits Angebote gemacht, wo man sich da weiter mit beschäftigen kann.
Wir packen einfach ein paar Titel in die Shownotes hinein.
Das können wir zum Beispiel machen. Oder man könnte ja weiterhin mit dir sprechen, wenn man sagt, okay, Marcel, jetzt erklär mir das aber mal. Weil ich möchte ja hier so ein bisschen bei meinem roten Faden bleiben, der Status quo noch nicht durchgeschnitten wurde von dem, was du mir sagst. Das erste nämlich, würde ich mich fragen, so wie du es erklärst, hört sich das als No-Brainer an. So, also das muss im Handbuch einer jeden Organisation stehen. Haben wir denn genug Fokus oder wie man es jetzt auch nennen möchte, Ressourcen, Zeit angewandt oder eingeplant für systemtheoretische Betrachtungen? Haben wir die Kompetenz im Haus, das auch anzuwenden? Haben wir genug Irritation, die uns immer wieder dazu einlädt, das zu tun? Und jetzt haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, du bist ja jetzt nicht erst seit gestern hier unterwegs mit dem Thema, sondern der Rucksack ist ja schon länger gepackt. Wie beurteilst du das? Ist das mittlerweile ein Standardset? Weil dann können wir das Thema gleich skippen und alle, die zuhören, sagen, wieso ist das jetzt hier spannend? Oder sind wir, was unsere organisationalen Routinen betrifft, da noch nicht standardmäßig, dass wir sagen, ja klar, Systemtheorie brauche ich, um das Ding vernünftig zu bauen oder zu halten?
Es gibt fürchterlich viele Unternehmer, die sehr, sehr erfolgreich sind, was immer genau meinen, die noch nie von Systemtheorie gehört haben. Mhm. Also es wäre es arrogant zu behaupten, man muss Systemtheorie können, um ein guter Unternehmer zu sein. Mhm. Mich hat es besser gemacht, ich habe die Welt besser verstanden und der Haupteffekt, den ich mitnehme, den auch viele Unternehmer mit rausnehmen, ist weniger Moral anzuwenden. Mhm. Ja, also die Systemtheorie hilft, auf Funktion und Sinnhaftigkeit zu gucken. Und ich mache schon eine ganz praktische Frage, die man sich sofort stellen kann, wenn man Systemtheorie anwendet. Normalerweise, wenn man ein dysfunktionales Verhalten beobachtet in der Organisation, stelle ich mir die Frage, warum verhält sich Florian so, wie sich Florian verhält? Was ist los mit dem?
Ja, psychologisieren
nenne ich es jetzt mal. Man guckt in den Kopf und probiert zu verstehen, hä, Alter, was ist mit dem los, warum macht er das? Mhm. Die Frage aus der Systemtheorie lautet, warum macht das Verhalten Sinn? Mhm. Auf welche Frage ist das Verhalten die Antwort? Mhm. Mhm. Und wir werden ja später auf Verhalten und Persönlichkeit nochmals zu sprechen kommen, aber das drückt aus, dass ich davon ausgehe, dass es erstmal nicht am Menschen liegt.
Ja.
Also ich habe eine Art Unschuldsvermutung, weil, jetzt machen wir das, es gibt auch diese Studie X und Y Menschen, die immer gerne gemacht wird. Jetzt würde ich jeden Mitarbeiter in der Organisation fragen, stehst du auf Gossip, Lügen, Respektlosigkeit, schlechte Meetings, unzufriedene Kunden? Was werden, ich bin schon böse, 98% aller Menschen, und ich meine das ernst, glaubhaft sagen, nein. Und was erleben wir in allen Organisationen?
Das Gegenteil.
Oft das Gegenteil.
Ja, ja.
Und wenn ich so denken kann, dann sage ich, wenn es erstmal nicht an den Menschen liegen kann, woran liegt es denn dann? Mhm. Was zwingt die Menschen, sich so verhalten zu müssen?
Das ist nämlich, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, denn das macht ja kaum wer, Ausnahmen bestätigen die Regel, mit einer Intention, sondern es ist, so wie du es jetzt erklärst, das Verhalten eine Frage, die vorangeht. So, also letztlich umweltbezogen auch. So. Ja. Und das hat nichts mit meinem Persönlichkeitsprofil zu tun. Und gleichzeitig fällt mir ein, Daniel Pink kennt man vielleicht auch so ein bisschen, ich nenne es mal die Pop-Business-Literatur. Ja. So, da kennt man ihn ganz gut. 2013, bilde ich mir ein, hat der ein schönes Buch geschrieben, Stop Fixing People.
Ja.
So, also der hat es vielleicht jetzt nicht aus der Systemtheorie geholt, sondern vielleicht eher so, weil er sagte so, guck mal, das ist meine Beobachtung. Ja. Aber das ist ja exakt das. Und mir fallen hier gerade ein paar weitere schlaue Menschen ein, die das exakt so auch reingeben.
Genau, Achtung, also danke. Viele Unternehmer, wenn die das hören, diese Theorie, dieses Denkwerkzeug, sagen die, jetzt habe ich endlich eine Sprache, jetzt habe ich endlich Begriffe für das, was ich aus gesundem Menschenverstand schon teilweise so gemacht habe.
Ja.
Und das hilft dann natürlich, das intuitive, gute Unternehmertum, was oft schon so denkt in Teilen, das auf einmal teilbar in der Organisation zu machen. Man kann dann mit Führungskräften, wird man besprechungsfähig. Man kann anders über die Phänomene reden, man reduziert die Missverständnisse und man kann dann wirksamer über Zusammenarbeit sprechen.
Schönes Stichwort. Und nochmal nicht geskriptet, aber es passt so schön. Ich habe nochmal Marco dabei.
Ja.
Für alle, die die letzte Episode nicht gehört haben, Marco ist ein Kunde von dir und du hast gesagt, sprich mit Marco, keine Ahnung, was ihr sprecht, ihr werdet ja sehen. Und ich habe mir ein paar so Statements von ihm mitgenommen, wo ich mir dachte so, okay, entweder nehme ich das jetzt als Rutsche für unser Gespräch und sage, okay, was meinte er damit? Ja. Oder aber ich nutze das mal, um quasi die Platte zu wechseln, wenn man so möchte. Und Folgendes hat Marco aus meiner Sicht ganz spannend zum Thema auch gesagt. Ganz kurzes Statement nur.
Viele selber machen, aber mit der Größe des Unternehmens wurde irgendwann klar, ich muss Dinge weitergeben. Ne? An wen kann ich die weitergeben? Also habe ich rote Probleme? Wer? Ne? Ich dachte auch mal, ich könnte alle Probleme so beschreiben, dass man einem Pfad folgend sie bearbeiten kann. Also da muss ich eine Menge lernen.
Da stecken jetzt nämlich ganz schön viele Sachen drin, die ich mir so als Tarzan und Liane schnappen wollen würde. Das eine ist, Dinge weitergeben an irgendeiner Stelle, so. Und das kann ja auch heißen, ich suche nicht wieder die Top-Führungspersonality, die mir ein Problem fixt, sondern ich gehe eigentlich in die Struktur, in das System hinein und versuche da Sachen zu fixen. So. Also das ist jetzt nur ein Gedanke. Ich habe keine Ahnung, ob du mir das jetzt auseinanderbaust. Und das andere ist, er hat so fachterminusmäßig so No-Brainer, so, also, an wen gebe ich es weiter? Also rot? Da habe ich so, okay, whatever, keine Ahnung, da will ich es nur roten Menschen weitergeben. Dass er da eine Menge lernen musste als jemand, wie du es ja vorher auch beschrieben hast, der 30 Jahre lang wirklich sehr erfolgreich, Erfolg mit vielen Konnotationen im Business aufgebaut hat. Was sagst du zu dem Statement von Marco?
Ja, einmal ist Marco, ne, wirklich ein guter Unternehmer meiner Meinung nach und war schon lange, bevor ich mit ihm gearbeitet habe. Also ich habe eher nur poliert und geschliffen, also es war eher ein Schleifen als ein grundsätzliches Aufsetzen. Ne? Mhm. Unternehmer haben einen echten Widerspruch. Und wir Menschen sind voller Widersprüche, das Universum ist voller Widersprüche. Und ein zentraler Widerspruch ist, je komplexer die Wertschöpfung wird, je weniger planbar sie ist, desto mehr muss ich Könner finden, Menschen, wenn auch im KI-Zeitalter, das ist ein Riesenthema, die besonders gut sind, gute Ideen haben, Könnerschaft, Meisterschaft, Talent haben, um unerwartete Probleme zu lösen und Dinge zu entwickeln, die den Kunden gefallen. Also ich muss dafür sorgen, also ein guter Unternehmer hat ein Talent, Talente zu entdecken. Das ist eine Ebene. Und gleichzeitig, so abstrus das klingen mag, muss er eine Organisation bauen, die von den Menschen unabhängig ist. Weil macht er sich von Menschen als ein abhängig, entsteht auch ein Machtgefälle. Ja? Also wenn ich das ganze Wissen habe, ich bin der Einzige, der das kann, dann kann ich zum Chef gehen und sagen, wenn ich kündige, Ja, das merkt man ganz oft. Viele Unternehmer haben Angst, wenn dann Leute gehen. Die sagen dann, oh Gott, dann bin ich ja mit meiner Organisation, kann ich nicht weiterarbeiten, wenn die gehen. Dann gibt es soziale Erpressung, was auch nicht immer gut ist. Also ist es diese Ambivalenz. Ich brauche Talente und ich brauche Strukturen, die das gewünschte Verhalten wahrscheinlicher machen. Man kann das nicht steuern. Und jetzt kommt die Unterscheidung rein, blau und rot, die kommt von Dr. Gerd Wohland. Ganz verkürzt, blau betrifft alles, was kausal ist. Alle Probleme, zu denen es Wissen gibt. Ja, also diese Uhr ist kompliziert, ja, weil sie kausal funktioniert. Wenn das passiert, passiert das. Also immer, wenn man wenn-dann denken kann, um vielleicht in der KI-Sprache zu bleiben, das ist keine KI, kein LLM, sondern das ist ein Algorithmus.
Ja.
Der schwarz-weiß denkt, wenn das, mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das.
Dann brauche ich auch keine Führung, weil die per Prozess und Logik bereits entschieden ist,
was davon sozusagen. Ich kann eine Anleitung schreiben, ja, deswegen ist auch Fehlerkultur in blauen Wertschöpfungsbereichen doof, ja, weil es ist nicht klug, einen Fehler zu machen in einem klaren Buchhaltungsprozess.
Richtig.
Und dann gibt es immer mehr rote Probleme. Das würde man sagen, sind Probleme, zu denen es kein Wissen gibt. Also man weiß nicht, wie es geht. Deswegen stellen wir uns immer wieder die Frage, wie macht man etwas? Das ist aber bei roten Problemen die falsche Frage. Weil ich brauche eine Idee. Und Ideen können aktuell nur Menschen haben. Wir sind an der Grenze, dass sich das ändern wird. Aber das ist ein, parken wir mal. Aber aktuell brauchen wir eine Idee. Also lautet die Frage bei roten Problemen, zu denen es kein Wissen gibt, nicht wie lösen wir das, sondern wer. Beispiel Strategie, ja, ein Lieblingsthema an Unternehmer. Die Frage ist, wie machen wir eine Strategie, ist für mich die falsche Frage. Wer hat Talent, Strategie zu können? Und der kann dann Werkzeuge nutzen, coole Frameworks, gute Prozesse und Co., um damit eine gute Strategie zu entwickeln. Aber eine gute Strategie zu entwickeln, ist nicht eine Frage des Prozesses, es ist eine Frage von Talent. Und deswegen hat Marco, als er das gelernt hat, sofort erkannt, wenn ich über Nachfolge rede, was für ihn ein Thema ist, braucht er Talente, Menschen, die seine unternehmerische Vision, denen er das zutraut. Und das hat viel mit Intuition, mit Gefühl zu tun, mit Passung zu tun und nicht mit einem Prozess.
Ja, okay. Verstanden. An der Oberfläche würde ich behaupten. Weil man erahnt, ne? Also je nachdem, welchen Fall oder welche Situation ich dir jetzt zuspiele, könnte man wahrscheinlich 2 bis 3 Bücher darüber schreiben. Vor allem bleibt es ja immer individuell letztlich, ne? Okay, was ich aufgreifen möchte, ist ein weiterer Punkt, der da, glaube ich, in diese Idee reingeht und das mutet so ein bisschen an, respektive ich könnte antizipieren, dass das jetzt so ein Interessenspunkt ist. Ganz vieles, was wir so im Angebotskader haben, was Organisationsentwicklung betrifft, weil darüber reden wir jetzt de facto die ganze Zeit. Wie entwickle ich eine Organisation? Ne? Ist es mal die Frage, wie? Ist es mal die Frage, wer? Und ist es die Frage, mit welcher Haltung? Und so weiter. Und ich gucke jetzt in diesen Katalog rein, stelle mir so eine Buchhaltung, eine Business-Buchhandlung vor. Ja, ich denke noch in Büchern manchmal, merke ich gerade. Und da steht ganz viel über Möglichkeiten, Hebel, Methoden, die ins Psychologisieren reingehen. Ja? Und ich glaube, das ist auch nicht nur in der Literatur, sondern auch in sehr vielen Programmen, also ich nenne jetzt Managementprogramme, Führungskräfteprogramme, da wird ja ganz viel über Psychologie gearbeitet.
Ja.
Hast du ja vorher auch das Beispiel gebracht. Existiert ja das große Missverständnis, dass wir viel zu viel psychologisieren und viel zu wenig systemtheoretisieren. Oder ist es ein Mix, den wir da eigentlich brauchen und das kann man auch gut abmessen, so wie ein Cocktail, der ist ja auch beschrieben, was es davon braucht. Was ist deine Haltung dazu oder steht das fest und ich habe einfach nur vollkommen keinen Schimmer darüber?
Ich probiere es mal an einem ganz praktischen Beispiel festzumachen. Beziehung und Persönlichkeit ist natürlich eine zentrale Säule von Zusammenarbeit. Ja, welcher Typ bist du? Bist du introvertiert, extrovertiert? Welches Modell? Das kennen wir alle. Disc rauf und runter. Ja. Die vereinfachen Persönlichkeiten.
Genau.
Und gleichzeitig hilft es, auch schon darüber nachzudenken, was ist dein Persönlichkeitsprofil, Florian? Wo kannst du am besten wohl beitragen? Bist du gut in Forschung und Entwicklung? Bist du eher ein vertrieblicher Typ? Also man darf das tun und ich halte es auch für richtig. Nochmal, die Vermutung ist, dass obwohl deine Persönlichkeit, sagen wir mal, A ist, es sehr gut sein kann, dass du dich in einem Kontext Z verhältst.
Das war das Louvre-Beispiel mit dem Türen öffnen.
In den Türen oder dass du in der Organisation bist, wo du jetzt toll gewirkt hast. Also du hast in der Organisation A gearbeitet und die passte super zu deinem Persönlichkeitsprofil. Du warst ein High-Performer. Ja, Fußball kennt man das auch. Der Stürmer hat in der einen Mannschaft top gespielt, wird abgekauft, kommt in die andere Mannschaft und kriegt nichts auf die Reihe. So, jetzt könnte man sagen, Depp, ja, es liegt an deiner Persönlichkeit. Ich glaube, dass es aber eben maßgeblich am Kontext liegt, in der die neue Person hineinrutscht. Insofern ist Persönlichkeit relevant und gleichzeitig, und ich würde sagen gleichwertig Minimum, hilft es darüber nachzudenken, welche Rahmenbedingungen incentivieren, prägen, beeinflussen unser Verhalten. Und da liegt die Grunderkenntnis und die Einladung drin, zu sagen, wir haben eigentlich keinen wirklich freien Willen. Weil wir ja immer sagen, ich höre ganz oft, wenn ich in Meetings bin, ja, auch in Workshops, wo ich eingeladen bin, wo der Chef seine Führungskräfte einlädt. Dann ist eine Frage, die ich stelle, seid ihr freiwillig hier? Und die Antwort kommt, sonst wäre ich ja nicht hier. Und dann sage ich so, ja, ja, hättest du denn Nein sagen können? Wenn der Chef einlädt und sagt, ich habe hier einen Top-Berater, wir wollen mal an unserer Zusammenarbeit arbeiten, ihr seid alle eingeladen, kann man dann Nein sagen? Und dann denken die nach und sagen so, nee, so richtig Nein ging doch nicht.
Wundervolle Kostprobe. Ich stelle mir gerade vor, ich als Florian bin jetzt hier der Geschäftsführer und ich sage, wir schicken jetzt den Marcel hier ins Rennen.
Ja.
Und dann ist es das erste gemeinsame Treffen und so bringst du die Leute gleich mal auf Spannung. Na, seid ihr alle freiwillig hier? Und dann wird gleich mal, wundervoll. Wäre ich gerne mal Mäuschen. Vielleicht darf ich ja mal über die Schulter gucken. Anderes Thema. Okay. Auch hier wieder verstanden mit dem Vorsatz in aller Demut. Ne? Ich würde das gerne aufgreifen. Ähnlich fies, glaube ich, wie die Situation mit dem Meeting. Mit der Frage, seid ihr freiwillig hier? Denn in unseren Vorbesprechungen hast du auch mal einen rausgehauen, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Der Homo economicus, nämlich, der hat ja da auch so ein bisschen eine Rolle gespielt. Und dann hast du ja so gesagt, wow, seit 40 Jahren wissen wir eigentlich, dass es ein schöner Begriff ist, aber vielleicht nicht zu mehr taugt. Das ist jetzt meine Überspitzung. Aber das ist ja schon auch interessant, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, ich gucke in Marcells Hardcode so ein bisschen rein und wie guckt ein Marcel auf die Welt und was hält ein Marcel von Betriebswirtschaft und so weiter. Warum ist das so ein schwieriges Thema oder bräuchte man vielleicht eine andere Konnotation dazu, wie auch von anderen? Jetzt mache ich den Topf gleich ganz voll. Behavioral Economics ist auch so ein Thema, ne? Wo man sagt, wissen wir alles? Ne? Warum spielt das so wenig Rolle an dem Beispiel? Steckt ja auch viel drin, genauso mit der Systemtheorie hatten wir gerade. Das ist jetzt auch nicht so der große Standard unbedingt. Und jetzt nehmen wir noch die Idee von BWL mit dazu. Man muss sich ja fragen, was passiert denn da draußen in Anführungszeichen überhaupt und warum ist das nicht schon alles lang gecrashed?
Alle sozialen Systeme sind im Kern träge. Sie wollen mehr vom Gleichen und sie wollen eigentlich keine Veränderung, weil man verbindet oft die Systemtheorie auch mit der Forschung von Maturana, also Nobelpreisträger für Biologie, der erklärt hat, ne, ich mache es jetzt sehr einfach, was Leben ist. Und Leben will leben. Und soziale Systeme wollen weiterleben mit den Mustern. Türbeispiel Louvre, ne? Also wenn du die 7 Türen aufgemacht hast, will das System zwischen euch, dass du weiterhin bitte die Türen aufmachst, weil es Angst haben könnte, aufhören zu existieren, wenn sich jetzt was ändert. Man weiß nicht, ob eine Änderung zum Besseren oder zum Schlechten führt. Also habe ich erstmal Schiss, hilft in der Natur sehr gut, dass ich vorsichtig bin, einfach Dinge zu ändern. Wenn ich Organisation ändern will, ist das ein Hindernis, weil soziale Systeme sind träge. Und jetzt, wenn man sich die BWL anguckt, und ich mache einen riesen Disclaimer, ich habe nicht BWL studiert, insofern gucke ich da nur recht oberflächlich drauf und mit Sicherheit ungerecht, weil die BWL sich natürlich auch weiterentwickelt. Aber wenn ich mal so ganz an die Basis gehe, dann wurde die BWL, ist auf einem Denkfundament aufgebaut, dass man davon ausgeht, dass der Mensch rational entscheidet. Und da brauche ich keine Systemtheorie für, da kommt eher die Neurobiologie mit rein, Verhaltensökonomie, wie du sagtest, dass wir durch Forschung, durch Nachdenken, durch Suchen herausgefunden haben, dass wir im Kern vorhersehbar irrational sind. Ja, also Plan, Dan O'Reilly, ne, großartiges Buch, Predictably Irrational, drückt das ganz gut auf. Einer der ersten, der ne, über Verhaltensökonomie sehr gut gesprochen hat. Tolle TED-Talks von dem übrigens, ne, können wir in die Shownotes verlinken. Da kann man sich gut angucken. Also wir wissen, dass wir im Kern eher irrational entscheiden. Jetzt kommen diese ganzen Biases rein, die mittlerweile auch schon durch die Medien gehen, die bekannter werden. Mhm. Also könnte man sagen, dass wenn man Zusammenarbeit auf dem Glaubenssatz aufbaut, Menschen entscheiden immer rational, dass es dann zu Problemen kommen kann. Mhm. In einer Zeit, wo die BWL Goldenes geleistet hat, das war eine Zeit, der Spruch ist, als die Märkte breit und weit waren und leer.
Ja.
Ja, also als man ein Auto, Ford T, gab es nur schwarze Autos. Ja, und wenn man in den 80ern, ich bin ein Kind der 80er, noch denkt, weißt du noch, wie der Zyklus war von einer Mercedes S-Klasse? Wann die neue S-Klasse rauskam, wie viele Jahre dazwischen waren?
7, 8,
Bingo,
irgendwie acht so, Jahre. Ne? Ja.
Mhm. Also hat 8 Jahre, also man hat sich eine S-Klasse für 100.000 Mark gekauft und die war 8 Jahre lang gültig. Mhm. Es gab vielleicht einen Mini-Facelift. Mhm. Wie ist es heute? Das erste Facelift nach 6 Monaten, nach 2,5 Jahren, durch die Dynamisierung der Wirtschaft, alles mehr, ist der Wechsel viel höher.
Ja.
Und in einer Zeit von immer stärker werdenden Dynamik, immer mehr Überraschung, immer weniger Planbarkeit, muss ich andere Denkwerkzeuge anwenden, um mit Komplexität, das ist der Begriff, das Maß der Überraschungen, umgehen zu können. Mhm. Und so komisch das klingen mag, man begegnet Komplexität nicht sehr wirksam durch Methodiken, Rezepte oder Anleitungen.
Ja.
Sondern eher durch Heuristiken, Bauernregeln und Prinzipien.
Ja. Nicht zuletzt auch, weil ich glaube, dadurch mehr Menschen hinter eine Idee bringen kann. Also im Sinne von wirklich ins Boot holen. Ja? Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein wirklich sinnstiftender Diskurs ist, aber es tickt gerade so. Wenn ich mir jetzt eine komplexe Bilanz oder einen komplexen Forecast vorstelle, der nach allen Regeln und Sitten sauber durchgezogen ist und auch mit Szenarien arbeitet und sonst was, versus, das war nämlich der Begriff der Bauernregel, glaube ich, einer, verkürzt gesagt, Story.
Ah. Okay.
Ja? Und dann stelle ich mir die Frage, warum mache ich das denn überhaupt? Ich mache das ja nicht, dass ich als jemand, der die Bilanz oder das Forecasting macht, besser schlafen kann, sondern ich will ja jemanden einkaufen damit. Ich will ja jemanden hinter eine Idee bringen. So.
Das ist mein Einsteigen. Also, so, ja, ja. Wenn du willst. Also, ja, ja. Ich glaube, dass es eine Zeit gab, wo man planen konnte.
Ja.
Und wo man wusste, was man in 3 Jahren tut und wie die Welt aussehen wird. Mhm. Die Welt hat sich langsamer verändert.
War so der typische Zyklus, ne?
Genau.
Also, man hat gesagt, wenn wir über Vision, Strategie, Mission gesprochen haben, dann war die Zahl 3 bis 5 Jahre ist immer mit.
Genau, ist ein Strategiebild da drauf. Ja. Ja. Und ich würde jetzt, ich verwende manchmal den Begriff Cut the Middle. Mhm. Ja, ich glaube, in hohen dynamischen Zeiten ist die mittelfristige Planung quasi in Anführungsstrichen wertlos geworden. Und jetzt gibt es noch einen Unterschied. Es gibt den Satz von Eisenhower, von Mike Tyson. Ja, also Eisenhower sagte wunderbar, Pläne sind nutzlos, Planung ist eine Notwendigkeit. Mhm. Also planen, sich vorbereiten, in Szenarien denken, ist wichtig und relevant. Mhm. Nur nicht mehr mit der Erwartung, dass das eintrifft, sondern als Vorbereitung, um handlungsfähig zu sein, wenn die Dynamik einschlägt.
Super. Also Eisenhower, Tyson glaube ich dir. Tyson kenne ich nämlich auch. Everyone has a plan until they get punched in the face. Ja. Ne? So, das ist wahrscheinlich die Eisenhower-Entsprechung.
Kommt aus den Generälen schon ganz alt, ne?
Ja, ja. Tyson hat sich mit Eisenhower befasst. Okay, das müsste man nochmal nachprüfen, aber
nee, gar
vielleicht
nicht.
Hat er nicht.
Sagen aber, wir nur das Gleiche, ne?
Ja, also
das
ja,
gleiche
ja.
Aussage.
Aber wir wissen ja nicht, ob er es nicht doch auch, ne? Wir fragen ihn mal.
Und viel Spaß. Und der Blick bedeutet, wenn ich nicht mehr wirklich weiß, auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, was in 3 bis 5 Jahren ist, was aktuell ja alle bestätigen würden, niemand weiß, das ist das Problem, dann kann ich eigentlich nur in die Ränder gehen.
Ja.
Und der eine Rand ist, ich mache eine quasi interne Setzung, das könnte man Vision nennen, was ich als Organisation tun will, erreichen will, sein will und noch viel wichtiger, was nicht.
Das meinte ich so ein bisschen labriger, ein bisschen rotziger mit die Story.
Das ist der Blick nach vorne, der muss nicht marktorientiert oder marktopportunistisch sein.
Ja.
Das kann eine Setzung des Unternehmers sein, dass der sagt, ich werde nur nachhaltige Produkte machen. was immer da darunter versteht. So, dann ist das eine Setzung, das ist eine Wette in die Zukunft. Und eine gute Vision, in meiner Meinung nach, zeichnet sich dadurch aus, dass sie nie erreicht werden kann. Frieden ist eine Vision.
Ja.
Wird sie erreicht werden auf der Welt? Ich glaube nicht. Aber es ist trotzdem wichtig, alles dafür zu tun, um mehr Frieden zu haben.
Ja.
Und deswegen hat die diesen Zug, weil sie nie erreicht werden kann. Sonst wäre sie nur ein Ziel. Und nach der Zielerreichung fragt man sich, so, was ist das nächste Ziel? Eine Vision ist quasi nie erreichbar. Deswegen kann daraus Strahlkraft oder Magnetismus entstehen oder Gravitation. Und wenn ich die Mitte wegnehme, dann bleibe ich auf der anderen Seite, auf der Kurzfristigkeit.
Pass auf, das würde ich gerne nochmal, da würde ich gerne tiefer nochmal reinbuddeln. Ja. Deswegen ist das für jetzt geparkt. Es ist manchmal schon ein tolles Gefühl zu sagen, stopp.
Ja, du hast die Macht.
es macht Freude ein bisschen, aber das, weil ich weiß, ich hab das später mit drin, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Raum eben zu geben. Wohin ich mich stattdessen hinbewegen würde, du hast es nämlich schon angerissen und es ist aber auch gleichzeitig eine schöne Rutsche, denn wenn ich dieses Bild nach vorne nicht ausgebe, wissen wir auch alle, kriege ich irgendwann bestenfalls noch Zombies in meine Butze rein, die für mich arbeiten. Aber
nee, dem widerspreche ich.
So, okay, sehr gut. Dem widerspreche ich. Sehr gut. Aber worauf ich hinaus wollte, aber wir können gerne den Widerspruch dann erst auflösen auch. Ich verliere dann irgendwann gute Menschen, Führungskräfte. So. Wär jetzt schon meine Hypothese. Also wenn ich da reingehe, Tag für Tag Verantwortung übernehme, schwitze, blute, was auch immer, ne? Ja. Und ich habe aber das Gefühl, dieser Blick nach vorn, der ist nicht da. So. Oder der ist so rotzig hingezeichnet, diese Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich dieser Richtung, die ihr mir zeigt, irgendwie glauben möchte. Ja. Oder ich erkenne da nicht genug Konturen. Oder da kann man jetzt metaphorisch durchdrehen, wenn man möchte, aber ist ja gar nicht nötig. Das ist das, was mich hier an dieser Stelle getriggert hat. Und du sagst aber nö.
Nee, glaube ich nicht.
Passiert gar nicht. Leg los.
Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass das ist der Trend der letzten Jahre, Purpose genannt. Das ist nicht mehr Vision, sondern jedes Unternehmen muss einen Zweck, einen Sinn haben.
Ah, da wollte ich nicht hin. Nee, weil also diese Purpose-Thematik, die könnte man ja auch herrlich rauf und runter diskutieren. Will ich aber bewusst nicht, sondern wirklich, ich nenne es auch deswegen auch bewusst platter, die Story. Wo wollen wir hin? Was haben wir vor?
Ja. Ja.
Und natürlich kannst du das jetzt direkt mit der Purpose-Keule behandeln.
Nee, dann ergänze ich das noch.
Ja, okay.
Ich vermute, treffe ich ein paar Fettnäpfchen als alter weißer Mann.
Leg los.
In allen Organisationen, Familien, Schulklassen, sozialen Systemen kann man ganz gut sagen, dass das Pareto-Prinzip, was ein ganz gutes Heuristik ist und ein ganz gutes, sag ich mal, Bauernregel, Pareto, könnte man sagen, dass 20%, ich vermute, es sind eher 10 in Organisationen, die Organisation vorantreiben, bewegen, voranschieben, die extra Meile gehen, sich aus dem Fenster lehnen. 80-90%, und das ist jetzt schwarz-weiß gedacht, es gibt Grauzonen.
Brauchen wir ja auch immer, ne?
Wollen einfach nur einen guten Job machen. Die sehen ihren Lebenszweck nicht in der Firma. Wir probieren, die Firma aufzuladen mit, hier musst du deinen Lebenssinn erfüllen. Glaube ich nicht. Viele Menschen gehen und völlig berechtigterweise arbeiten und machen einen fairen Tausch. Kompetenz, Zeit gegen Geld.
D'accord.
Und meine Berufung habe ich privat, im Hobby, in der Familie, im Verein, wo auch immer. Und das muss ich akzeptieren und ernst nehmen, meiner Meinung nach.
Ja.
Und die 20%, die mehr wollen, mit und in der Organisation, da könnte man diesen Dreiklang nehmen, den ich mag. Ich nenne ihn Meisterschaft. Ja, um besser zu werden, brauchst du, also für solche Leute gelten drei Dinge. So. Einmal Meisterschaft. Kann ich in der Organisation besser werden in dem, was ich tue? Kann ich in und mit der Organisation Meisterschaft erlangen? Das zweite ist Autonomie.
Ja.
Leute, die wirklich Bock haben, was zu bewegen, haben wenig Lust, sich sagen zu lassen, was sie zu tun haben.
Oder um wie viel Uhr sie bewegen dürfen.
Und jetzt kommt vermutlich der Punkt, den du meinst, hoffentlich. Ich nenne den Sinn. Ich muss,
wie immer,
ich muss wissen, wofür ich meinen Teil leiste.
Ja.
Ich muss den einordnen können in einen Kontext.
Genau.
Und ich will nur die Abgrenzung machen, der muss nicht nur visionär sein, weil es gibt viele erfolgreiche Unternehmen, die einfach über dem Durchschnitt und nicht mehr, nicht exzellent sind, über dem Durchschnitt einen guten Job machen.
Absolut.
Und da steckt nicht Purpose à la Apple drin, nee, oder wie man will, sondern die machen einfach einen guten Job.
Solide, verantwortungsvoll.
Steve, mit dem du noch sprechen wirst, einer meiner Kunden, der hat das letztens seinen Führungskräften gesagt. Super geiler Satz, spannend von ihm. Ne? Das ist eine Setzung. Er sagt, wir müssen nur besser als der Durchschnitt sein. Wenn wir drunter sind, verlieren wir. Wenn wir ständig an der Spitze sein wollen, verbrennen wir auch. Dann ist das Stress und ist nicht langfristig gut. Ich sage euch, ich erwarte von euch nicht Top-Spitzenleistung, ich erwarte von euch nur besser als der Durchschnitt zu sein.
Aber dann sind wir schon da. Ja. Weil ich redete auch tatsächlich, also ich sagte ja, wenn ich als Führungskraft dieses Bild nicht sehe,
ja,
so, dann bin ich früher oder später raus. Also nicht als alleiniger Grund, aber schon als ein triftiger Grund. Die Pareto-mäßig verteilten 80%, die das Bild nicht sehen, die einen vernünftigen, soliden, verantwortungsvollen Job machen, die wird das nicht so dolle interessieren. Ich redete tatsächlich von diesen 20, weil...
Ich glaube, dass ja auch in den Führungskräften 80-20 gilt.
Da wahrscheinlich auch. Also hoffentlich wünsche ich den Unternehmen, dass da die Verteilung aber anders ist, dass es 80% wirklich wichtig ist und ein Anliegen ist und 20% sagen nur, ich mache meinen Führungsjob trotzdem.
In den klassischen Mustern wird man Führungskraft nicht durch Meisterschaft, sondern oft auf der Hinterbühne durch Politik. Weil das Spiel es verlangt.
Ja.
Ja, und deswegen sind ganz viel, auch in Konzernen besonders, Führungskräfte nicht immer besetzt mit den Leuten, die wirklich brennen. Sondern die Leute, die brennen, sind oft ganz bewusst nicht in den Führungspositionen, sondern verstecken sich quasi, auf Höchstleisterinseln im Hintergrund.
Ja, ja. Naja, da würde dann wahrscheinlich gelten, it's a people business.
Ja.
Wo ja unter den Gesichtspunkten, die wir hier diskutieren, eigentlich sofort die Alarmglocken losgehen müssten, sollten. Marcel, ein, zwei Sachen möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich habe ja gesagt, die Birne ist bei dir im Gespräch schnell mal irgendwie gut auf Hochtouren. Die Idee von mir für diese Folge, Episode, für diesen Impuls war ja auch so ein bisschen Irritation reinzubringen, weil wo das ist, gibt's noch mehr. Also man kann die Dinge ja auch schön auflösen. Eine Sache, die schon so durchgetickert ist, aber die für mich nochmal eine eigene Bühne braucht. Du sagst, man muss Verhalten von Persönlichkeit trennen. So, und das ist ja etwas, wenn man das einfach mal nur so sagt, komplett zum Aussteigen, zum Entgleisen geeignet, weil ich denke mir so, naja gut, aber mein Verhalten ist ja meine Persönlichkeit, irgendwie könnte man so reagieren. Aber wie verändert das denn konkret die Art, wie ein Unternehmen auf sein Team schaut? Oder Unternehmer, UnternehmerInnen auf sich selbst? Wieso ist das wichtig? Wieso muss ich das auflösen?
Zum einen nitty-picky, ne? Man muss das nicht tun. Ich empfehle es nur, das zu machen.
Ah, ich bin da immer ein bisschen
drauf. Ja,
so. Die Leute sind ja schon da, die hören ja schon zu. Ja, also ein bisschen Voraus-Credits hast du ja schon.
Also wenn ich ein dysfunktionales Verhalten beobachte, ja, um die Wertung der Moral rauszunehmen, zwischen schlechtes oder gutes Verhalten. Also wenn ich glaube, dass das Verhalten nicht zur Wertschöpfung für meine Kunden beiträgt. Das sollte der Maßgrad sein, Verhalten zu bewerten. Hilft es meiner Wertschöpfung oder schadet es der Wertschöpfung? Und damit ist es ja auch gut, wenn sich Organisationen möglichst stark von Kunden erziehen lassen und nicht von Führungskräften. Ja, also der Gedanke lautet, wenn ich jetzt beobachte und ich sehe was von dir, ein Verhalten, wo ich denke, so, damit habe ich ein Problem, wir müssten mal reden. Dann lade ich ein, folgende Unterscheidung zu machen. Habe ich auf der Beziehungsebene, also habe ich mit deiner Persönlichkeit ein Problem? Und das äußert sich in den meisten Fällen durch den Verlust von Vertrauen. Also wenn ich spüre, dass ich dir nicht mehr vertraue, das kann ich zum Beispiel daran festmachen, dass ich dich mehr kontrolliere, dass ich glaube, dass wenn du mir was sagst, du irgendwas im Schilde führst, dass du eine Agenda hast, dass du das ja tust, um mich zu manipulieren oder deinen eigenen Interessen durchzusetzen, um auf meinem Stuhl zu singen. Also wenn Misstrauen steigt und Vertrauen sinkt, dann habe ich ein Beziehungsproblem.
Oder Stichwort, sorry, Unterbrechung, weil wir es auch über Kommunikation hatten.
Ja.
Ich involviere dich nicht mehr.
Genau.
So, also dieses Abschneiden, Abschneiden aus der Pipeline,
genau.
Wird, glaube ich, sofort jedem klar, Katastrophe am Ende. Ne?
Genau. Ja. Also völlig üblich passiert, ja, also wenn ich auf der Beziehungsebene nicht mehr stimmig und cool mit dir bin, wenn ich es jetzt lapsig sagen
würde,
dann habe ich ein komplett anderes Gespräch. Das würde nämlich lauten, Florian, wir haben ein richtiges Problem. Ich traue dir gerade nicht mehr. Was macht das mit dir? Wie können wir damit umgehen, dass wir Vertrauen zwischen uns wiederherstellen können? dann rede ich, und das passiert auch in organisationalen Kontexten, macht das Sinn über die Beziehungsebene.
Mhm.
Und das hat nichts mit den Leistungen zu tun, sondern mit meinem Gefühl, dass ich dir gerade nicht vertrauen kann.
Mhm.
Denke ich aber an dich, Florian, als Beispiel, und denke, nee, ich bin mit dem Florian eigentlich cool. Cooler Typ. Ja, ich unterstelle dir kein nichts Böses.
Mhm.
Dann kann ich mich auf die Verhaltensebene konzentrieren. Dann kann ich sagen, Florian, ich bin mit total fein mit dir als Person, alles in Ordnung, aber dein Verhalten finde ich scheiße.
Mhm.
Ich möchte, dass du das Verhalten änderst, nicht deine Person.
Mhm.
Du kannst als Person so bitte so bleiben, wie du bist. Ja, ist alles fein für mich. Du musst nur bitte änder dein Verhalten, weil dein Verhalten nicht zur Wertschöpfung beiträgt. Und da ich dir eine Unschuldsvermutung schenke, lass uns doch mal gemeinsam gucken, was von deinem Verhalten liegt vielleicht doch in deiner Persönlichkeit und was von deinem Verhalten ist durch die Spielregeln und Mustern unserer Organisation erzwungen und ich sag mal sinnhaft. Wo verhältst du dich systemklug?
Systemkluges Verhalten, ja, okay.
Wo verhältst du dich im System klug? Und dann nehme ich sofort eine super Entscheidung raus.
Ja.
Nämlich, die muss ich vorher treffen, bevor ich einfach hingesagt habe, das hast du scheiße gemacht.
Sofort schlüssig.
Ja? Und du merkst, wenn du das jetzt, er kann das auch auf Familien übertragen.
Mhm.
Wenn man Kindern sagt, du bist ein Tollpatsch, also die Persönlichkeit anspricht, dann was wird das Kind, wenn man das jeden Tag dreimal sagt, irgendwann selber denken, ich bin ein Tollpatsch. Wie wird es sich dann verhalten wie ein Tollpatsch? Was wird es irgendwann denken? Wird sagen, dann bin ich halt der Tollpatsch der Familie. Und wisst ihr was? Ich bin stolz drauf.
Mhm.
Ja, dass ich so tollpatschig bin.
Mhm.
Das ist die Mechanik, die sich entwickeln kann.
Mhm.
Wenn ich aber sage, Kind, du bist total fein für mich, ich liebe dich, ist alles in Ordnung mit dir, dein Verhalten ist doof, weil du ständig den Becher runterschmeißt. Du bist kein Tollpatsch, du verhältst dich manchmal tollpatschig.
Mhm.
Und das ist ein so fundamentaler Shift, wie ich mit Menschen umgehe. Und wenn ich ein Beziehungsproblem habe, dann muss ich auf die Ebene gehen und sagen, wir haben ein echtes Beziehungsproblem.
Mhm.
Und das sauber für sich erstmal klar zu kriegen, als Führungskraft, als Unternehmer, ist anspruchsvoll.
Das war mein Gedanke.
Ja, ist nicht ohne, aber es ist total hilfreich, weil man dann erstmal geklärt hineingeht in ein Gespräch und nicht einfach sagt, ich gebe dir mal ungefragt irgendein Feedback, sondern ich weiß, was ich von dir will und habe mich geklärt, ob ich ein Beziehungsproblem habe oder nicht.
Mhm. Mhm. Danke für das Aufschlüsseln mit 2 bis 3 Folgefragen, weil das ist, glaube ich, schon etwas, wo jetzt jeder oder jede die Möglichkeit hat, das für sich so ein bisschen zu prüfen. Ich glaube, das passiert auch als Person. Also wir sprechen hier am Ende ja Menschen an, die Entscheidungen treffen.
Ja.
Damit sind sie in den allermeisten Fällen auch Führungskräfte und werden in diesen Situationen sein. So. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt so ein paar Situationen durchspielt, während man uns gerade zusieht oder zuhört. Und deswegen mal so ein bisschen Reality-Check. Angenommen, du legst jetzt 20 deiner Mandanten, du nennst ja Mandanten, parallel nebeneinander. Würde mich 2 Sachen interessieren. Ist das häufig eine Ebene, auf der ihr arbeitet? Weil, also du thematisierst es ja sehr prominent und es ist auch sehr schlüssig, warum es so eine wichtige Rolle hat, dieses Thema. Aber du sagst ja auch nur so immer individuell, was da so passiert, also was da sozusagen auf die Platte kommt. Ist das so ein Standard-Set oder sagst du, hoppla, das findet hier statt? Und wenn ja, ist das häufig so?
Ja. Das ist sehr häufig so, weil wir darauf trainiert sind, in Schuldigen zu denken. Also das ist einer der größten Shifts, die quasi passieren.
Mhm.
Und gute Unternehmer brauchen oft nur einen Erkenntnismoment, einen Klickmoment.
Mhm.
Und dann ändern die mit ihrem unternehmerischen Talent auf einmal alles. Also wenn du mit dem Steve sprechen willst, wieder ein Beispiel, der hat den Leuten vorher unterstellt, dass sie Agenten haben, irgendwas wollen, manipulieren wollen. Also der hat quasi ein nicht sehr humanistisches, ja, Weltbild gehabt.
Mhm. Und
das ist für mich völlig wertfrei. Ne? So hat er auf die Welt geguckt.
Ja, das war also ein Raster.
Und durch diese einfache Erklärung, durch diese Trennung, konnte er erkennen und sagen, macht Sinn für mich, es hat Klick gemacht. Und dann konnte der auf einmal die Menschen anders beurteilen und bewerten.
Mhm.
Und die Rückmeldung seiner Führungskräfte ist, ich werde jetzt nicht mehr als böser Idiot wahrgenommen, sondern einfach nur als jemand, der sich vermutlich im System verhält. Und ich werde eher an meinem Beitrag zur Wertschöpfung gemessen, als an meiner Persönlichkeit. Und das klingt jetzt kühl, aber die Aufgabe der Person in der Organisation ist, zur Wertschöpfung beizutragen.
Ich wollte gerade sagen, also
das ist der Deal in der Organisation.
Ja, ich finde gar nicht, dass das kühl klingt. Wobei, also ich weiß, wo du herkommst im Sinne von, warum kann es diesen Beigeschmack haben? Ich glaube, alles, was eine Person als Persönlichkeit entlastet, also die sozusagen zum Gegenstand von Wertschätzung nicht mehr beiträgt in der Organisation, ist überhaupt nicht kühl, sondern es ist eigentlich etwas, das auf einer menschlichen Ebene ja überhaupt erstmal das Potenzial für Entlastung, für weniger Leiden
ja, aber und so wir weiter wollen, beiträgt. Also, ja. Aber wir vermischen oft, und das wieder hilft, Trennen zu erkennen.
Ja.
Gibt es in jedem sozialen System verschiedene Entscheidungsprämissen, die dafür sorgen, dass das System weiterlebt?
Ja.
So, das können wir nur ganz kurz, es gibt unterschiedliche. In einem Wirtschaftssystem, in unserer Gesellschaft, ist es Geld verdienen oder kein, also mehr Geld verdienen als ausgeben.
Ja.
Wenn das nicht passiert, stirbt das System. Es wird von außen zugemacht. Insolvenz passiert. Das, was wir oft mit reinbringen, ist eine Entscheidungsprämisse aus der Familie. Und in der Familie gilt, werde ich geliebt oder werde ich nicht geliebt. Deswegen kann ich meine Schwiegermutter nicht entlassen. Das geht nicht. Und man merkt dann in Organisationen, dass oft, wenn die Familie Muster sich mit dem Wirtschaftsmuster verbinden, dass es eben zu, werde ich geliebt, werde ich nicht geliebt, werde ich gemocht, werde ich nicht gemocht. Wird die Tochter des Unternehmers Marketingleiterin, obwohl sie nicht qualifiziert dafür ist. Man kann in solchen Organisationen schlecht entlassen. Das macht man nicht. Wir sind eine Familie. Ja? Und ich habe letztlich einen großartigen Satz gesehen von einem australischen Texter, ja, auf LinkedIn, also habe ich auch geteilt, war, ich möchte nicht in Unternehmen arbeiten, die denken, sie sind eine Familie.
Danke.
Sondern ich möchte mit Unternehmen arbeiten, die wissen, dass ich eine Familie habe.
Ja, ja, exakt. Also das ist auch das, als du noch gar nicht bei diesem Begriff Wir sind eine Familie warst, hat das schon so laut geschrien in meinem Kopf, weil also es ist ja schon ein kleiner Trend immer noch, würde ich sagen, ne? Dass eine Organisation, zumindest auf Kommunikationsebene nach außen, die Schauseite nenne ich es jetzt mal, ne?
Ja.
Ganz viel Familie redet. Es ist ganz viel Familie. So. Und ich habe lange nicht verstanden, was mich daran stört. Also ich bin mehr oder weniger dran vorbeigelaufen, aber natürlich habe ich es trotzdem wahrgenommen. Und dann habe ich mich eben auch intensiver damit auseinandergesetzt. Und ich dachte, was läuft da schief, ne? Wenn das wirklich das Selbstverständnis sein sollte. Aber das würde ich jetzt als Rutsche, als Cliffhanger nehmen, Marcel.
Darf ich noch einen Satz ergänzen?
Dann nehme ich es jetzt noch nicht als Cliffhanger, bitte, sondern nachher.
Gib mir noch einen Satz. Es ist nicht schlimm, wenn man Familie in der Organisation hat.
Ja.
Es ist nur schlimm, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Das ist der Unterschied. Ich sage nicht, Familie muss raus. Beziehung ist nicht wichtig. Nähe ist nicht wichtig. Wenn ich es erkenne, und was schwierig ist, weil die meisten Musterorganisationen sind unbewusst. Wenn ich mir vielleicht durch den Blick von außen, das ist einer der wenigen Gründe, warum es Berater geben sollte, nämlich nicht auf dem Spielfeld sein, sondern sehen, was die spielen.
Ich kann nämlich wieder raus.
Ich kann rausgehen und sagen, guck mal, ihr spielt Monopoly. Ja. Ah, wussten wir gar nicht mehr. Die Analogie ist, frag einen Fisch, wie das Wasser ist. Der Fisch antwortet, welches Wasser?
Ja.
So, und das ist in Organisationen ähnlich. Und wenn man weiß und damit mit Humor, und das ist eine große Einladung, die ich mache, umgehen und sagen so, ja, wir haben hier das Familienmuster drin. Guck mal, die Jenny will ich aber in der Position haben, weil sie meine Tochter ist. Und wenn man das so sagen darf, wenn man das enttabuisiert, dann können alle drüber sprechen. Und das passiert nicht auf der Hinterbühne, sondern man kann sagen, ja, die Jenny ist die Tochter vom Chef. Sie ist Marketingleiterin, auch weil sie die Tochter vom Chef ist. Und das ist bei uns halt so. Ist das deswegen schlecht? Weiß man nicht. Würde es besser sein, wenn es anders wäre? Weiß man nicht. Aber wenn man diese Muster erkennt, was einen spielt, dann kann man damit bewusster umgehen.
Ich muss Dinge nicht ganz wild umschiffen und damit auch ganz viele leere Meter machen.
Es wird viel tabuisiert dann, werden Tabus ausgemacht, man darf nie über die Tochter des Marketing sprechen. Wenn man das aber der Unternehmer das sagen kann und sagen kann, ja, das ist mein Call, ja, ich will meine Tochter hier drin haben aus den und den und den und den Gründen. Wir haben ein Familienmuster und ich finde das auch gut. Ich bin mir des Trade-offs bewusst, weil wir haben für alles ein Trade-off. Meistens ist die Wahl nicht, was ist die beste Lösung, sondern meistens ist die Wahl, welchen Trade-off nehme ich in Kauf. Weil jede Lösung erzeugt ein Lösungsproblem.
Absolut. Wundervolles Wort dazu. Auch nochmal rückblickend auf das, was wir besprochen haben. Auch, dass der leeren Meter wird sich bei mir jetzt so ein bisschen festsetzen. Denn das ist ja das, warum wir auch versuchen, gute, bessere Entscheidungen zu treffen. Ne? Ja. Damit da nicht irgendwie ein sinnfreies Hamsterrad-System entwickelt wird. Und da werden wir uns, glaube ich, auch in der neuen Episode nochmal drüber unterhalten. Denn es wird so die Kernfrage sein, ein bisschen, braucht es ein Update oder braucht es eine neue Betriebsversion? Hm. Dazu beim nächsten Mal mehr. Marcel, für heute vielen lieben Dank.
Vielen Dank dir.